Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 1.
Sie wird wahrscheinlich häufiger zitiert als jeder andere wissenschaftliche Text zum Thema Schule. Vom Educational Supplement der Times als heiliger Gral der Bildungsforschung bezeichnet. Es gibt im Bildungssystem wohl niemanden, dem sie noch nicht begegnet ist. Die Rede ist von der Hattie-Studie, die vom neuseeländischen Professor für Pädagogik John Hattie im Jahr 2008 unter dem Titel Visible Learning veröffentlicht wurde. Es handelt sich bei der Hattie-Studie um eine Synthese von vielen hundert Meta-Analysen, die wiederum zigtausende Einzelstudien enthalten. Also die Zusammenfassung von Zusammenfassungen. Mit über 50.000 Studien haben wir es mit der größten Datenbasis zur Schul- und Unterrichtsforschung zu tun, die bisher zur Verfügung steht. Obwohl die Studie nun bereits über 10 Jahre alt ist, wird sie mit anhaltendem Interesse rezipiert. Aber wie viel der enormen Menge an empirischen Ergebnissen ist in den Schulen tatsächlich angekommen? Darüber möchten wir in dieser Folge sprechen. Unser Gast ist Professor Dr. Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Er hat 2010 Visible Learning unter dem Titel Lernen sichtbar machen ins Deutsche übersetzt und arbeitet seitdem intensiv mit John Hattie zusammen.
Herzlich willkommen, Klaus Zierer.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, anfangen würde ich gerne mit deiner ganz persönlichen Hattie-Geschichte. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du auf Visible Learning gestoßen bist und was dich daran so gereizt hat, dass du das Buch gleich auf Deutsch übersetzt hast.
Ich kann mich an den Moment noch gut erinnern, weil ich damals in meinem Büro gesessen war, müsste 2010 gewesen sein, als dann der Ewald Kiel, der war damals mein Mentor der Habilitation, ins Büro gekommen ist und mir ein Buch auf den Tisch gelegt hat, weil er gesagt hat, das müsste mich interessieren, weil er gerade auf einer Tagung in den USA war. Und das war Visible Learning von John Hattie. Und er hat gemeint, das müsste mich deswegen interessieren, weil er der Auffassung war, dass John Hattie hier in einer besonderen Art und Weise eklektisch vorgegangen ist. Und das war das Thema meiner Habilitation. Eklektik meinte im Kern, dass man aus verschiedenen Quellen etwas auswählt und nach Prüfung das Beste versucht zu halten. Spruch von August Hermann Niemeyer, der Gründervater der Pädagogik und der Eklektik, prüft alles, behaltet das Beste. Und wenn man sich dann im Buch von John Hattie mal ein bisschen reinschaut und mal reinliest, stellt man in der Tat fest, er versucht ja alles zu prüfen, alles zu sichten, was wir aus der empirischen Bildungsforschung wissen und letztendlich es so zusammenzufassen, dass er neue Faktoren generiert, also eine Synthese zu erstellen, und damit auch in einer gewissen Art und Weise den Fundus der Forschung versucht zu behalten. Und ich habe dann damals, kann mich auch noch gut erinnern, eine Stunde so im Buch geblättert, in verschiedene Faktoren gelesen, die spannend sind, wie Klassengröße, da schaut ja jeder drauf, Hausaufgaben, inklusive Beschulen, wie wirkt sowas, was damals ja alles schon Thema war. Und habe noch am selben Tag beschlossen, dass ich dieses Buch übersetze. Ich habe die Habil gerade abgegeben, war also fertig, braucht eine neue Herausforderung, braucht ein neues Thema. Und da hat man gedacht, ja, so ein interessantes Buch mal zu übersetzen, ist spannend. Und das war sozusagen der erste Kontakt. Und ich würde sagen, an einem Tag war für mich klar, das hat mich gefesselt, das ist spannend, das passt zu meiner Wissenschaftsauffassung. Und da setze ich mich jetzt ein bisschen näher damit auseinander.
Und so ist die Untersuchung dann auch für die deutsche Leserschaft verfügbar geworden. Wenn du die Wissenschaftsauffassung ansprichst, dann ist natürlich auch interessant, dass die deutsche Pädagogik ja gegenüber empirischer Forschung bis heute durchaus Vorbehalte hat. Und du bist selber ein großer Fan der deutschen Bildungstheoretiker wie Wolfgang Klafke oder Theodor Adorno. Und deswegen würde mich interessieren, wo du den konkreten Nutzen einer so riesig angelegten empirischen Untersuchung wie Visible Learning für die Qualität von Schule und Unterricht siehst. Oder anders gefragt, was hat sich durch die Hattie-Studie an den deutschen Schulen tatsächlich verbessert?
Also zunächst mal zum Hintergrund, warum ich es spannend gefunden habe. Ich muss ja eingestehen, ich bin ein geisteswissenschaftlich sozialisierter Pädagoge.
Ja.
Das heißt, ich habe Klafki, Bollnow, von Hentig und so weiter, das habe ich rauf und runter gelesen. Das war für mich eigentlich im Studium was ganz was Zentrales. Diese empirische Wende hat ja dann stattgefunden, vor allem mit den PISA-Studien, wo das nochmal ganz besonders deutlich geworden ist. Und das war bei mir in einer Zeit veröffentlicht, wo ich gerade Staatsexamen geschrieben habe, beziehungsweise auf dem Weg der Promotion war, die noch eher, würde ich sagen, geisteswissenschaftlich ausgerichtet war und erst die Habilitation stärker in das empirische Arbeiten hineingeführt hat, so dass ich an meiner Biografie selber so diesen Wechsel von der geisteswissenschaftlichen Pädagogik hin zu einer stärker empirischen mitgemacht habe. Und das für mich aber immer wichtig war und auch heute noch wichtig ist, dass wenn wir über Schule, Unterricht, über Bildung, Lernen sprechen, es immer zwei Welten gibt, die man zusammenbringen muss. Wir haben auf der einen Seite eine theoretische Welt, wo es um normative Fragen geht, wo es auch darum geht, was Bildung im Kern eigentlich meint, welche Werte hier reinspielen, was wichtig ist. Und auf der anderen Seite eine empirische Welt, die dann versucht festzustellen, erreichen wir die Ziele? Können wir das messen? Können wir das feststellen? Und im Kern sind beide Aspekte für mich wichtig, weil beide in Dimensionen vordringen, wo der andere Zugang eben nicht vordringen kann, sodass es für mich ganz wichtig ist, beides zu ergänzen. Und hier war aus meiner Sicht die Hetty-Studie bis heute ein Garant in der Diskussion, weil er es mal geschafft hat oder den Versuch unternommen hat, aus der Vielzahl der Forschungen das Wichtigste herauszukristallisieren und so aufzubereiten, dass Lehrpersonen damit arbeiten können. Ich war ja nach meiner Promotion ja dann selber ja auch im Schuldienst für 5 Jahre und da waren genau diese Zugänge wichtig, also so Daten aufbereitet zu bekommen, dass ich in der Klasse damit arbeiten kann, dass ich ins Nachdenken komme. Ich habe als Lehrperson nie die Zeit, Studien zu sichten, zigtausende, sondern ich brauche hier Formate, die mir helfen, kurz und knapp das Wichtigste so zu bekommen, dass ich weiterarbeiten kann. Dafür würde ich ja immer in Kauf nehmen, dass manchmal vielleicht die Empirie ein bisschen gröber ist und nicht so fein ist, wie man es in einer Einzelstudie machen kann, weil sie hilfreich ist, eben konkret vor Ort weiterzudenken. Und das war für mich der hochspannende Puls, als Lehrkraft Empirie zu bekommen, die meine Theorie ergänzt und mich in der Praxis ein Stück weit begleitet und immer wieder anregt. Und ich würde sagen, genau das ist auch der Impuls, den ich mir heute von der Forschung, von der Empirie immer noch erwarte, dass die Empirie nicht nur irgendwas misst und feststellt, was Sache ist, sondern gleichzeitig auch den Impuls zum einen in die Praxis gibt, um Hilfestellung vor Ort anbieten zu können, dass sich der Unterricht dadurch wirklich verbessert und gleichzeitig aber auch immer die Theorie versucht zu irritieren, zu hinterfragen, die theoretischen Postulate, die wir aufstellen, durchaus mal auf den Kopf stellt, dass eigentlich somit ein Miteinander zwischen Theorie und Empirie möglich wird, weil wir letztendlich so nur Bildung vor Ort auch nachhaltig verbessern können.
Mhm. Du hast eben das Stichwort Impuls für die Praxis genannt und sicherlich kann die Hetty-Studie Schulpraktikerinnen und Schulpraktikern verschiedenste Impulse geben. Aber gerade wenn ich mich mit Personen aus der Praxis unterhalte, erinnert mich Visible Learning immer wieder ein bisschen an einen, ja, so eine Art psychologischen Rorschach-Test. Das heißt, jeder deutet sie anders und manchmal hat man das Gefühl, jeder findet das belegt, was er eh schon gewusst hat oder zumindest zu wissen dachte. Vielleicht hast du auch ein Lieblingsbeispiel für eine klassische Fehlinterpretation der Hetty-Studie.
Ja, gibt's eine ganze Reihe an Missverständnissen und an Faktoren, die man hier nennen könnte. Vielleicht ein Punkt noch zu deiner Beobachtung, dass Lehrpersonen sich häufig das rausholen, wovon sie glauben, dass das passt und dann machen sie sich so ihre empirische Welt und können sich immer und auf alles auf Hetty berufen.
Ja.
Das beobachte ich. Klassiker, unser Thema Feedback, wenn man mit Lehrpersonen spricht und so die Feedback-Forschungsergebnisse vorstellt, sagen ganz viele danach, ist ja klar, habe ich sowieso schon gewusst. Ich bin daraufhin mal umgeschwenkt in Fortbildung und habe es anders gemacht, habe zunächst mal die Lehrpersonen aufschreiben lassen, was zeichnet für sie gutes Feedback aus, habe dann meinen Impuls gegeben und habe dann die Gruppe gebeten, ihre Aufzeichnungen zu Beginn zu ergänzen mit einer anderen Farbe, so dass schwarz auf weiß sichtbar geworden ist, das war mein Vorwissen, das weiß ich jetzt, um Lehrpersonen einfach zu zeigen, das ist nicht triviales Wissen. Es ist manchmal sehr logisches und sehr sinnvolles Wissen und das verleitet uns dazu, wenn wir so ein Inhalte rezipieren, dass wir sagen, das habe ich doch davor schon gewusst. Aber da schlägt uns die Psyche manchmal ein Schnippchen. Wir müssen feststellen, dass wir vieles nicht wissen, aber aufgrund der Logik wir es als etwas annehmen, was ganz plausibel, klar und eigentlich bekannt sein müsste. Also und das ist manchmal so ein bisschen ein Problem auch von empirischen Ergebnissen, dass wenn sie sehr klar in der Aussage sind, viele Lehrpersonen der Meinung sind, ja, wusste ich doch schon davor. Ein Faktor, bei dem das immer schwierig ist und insofern auch ein Lieblingsfaktor von mir geworden ist, ich gehe da gerne in die Diskussion, ist Klassengröße. Mhm. Da hat man ja kräftig Prügel auch bezogen, wenn man gesagt hat, die Klassengröße bringt nichts. Ist ja bei der HETI-Studie irgendwie so eine Effektstärke von 0,2, also wirkt wenig. Ich sage ja nie, dass es nichts bringt, sondern der Effekt ist gering. Und ich bin doch der Meinung, dass eine Reduzierung um 5 oder 10 Lernende einen großen Effekt haben müsste. Und da ist dann die Folge häufig, dass Lehrpersonen auch zumachen und sagen, das ist doch alles praxisfern, die haben doch keine Ahnung, das ist Forschung, aber ich weiß doch aus meiner Erfahrung, dass ich dann weniger gestresst bin, dass ich weniger zu korrigieren habe. Und da muss man sagen, ja, das stimmt, das ist alles richtig. Das wird auch jeder Empiriker zustimmen. Aber was man halt im Whistle-Learning versucht hat zusammenzufassen, ist, wie wirkt die Klassengröße im Hinblick auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern. Das heißt, nicht das Empfinden von mir als Lehrperson, nicht mein Korrekturaufwand, das mag alles korrekt sein, sondern es geht hier in der Tat auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern und da ist mal der Effekt gering, er ist nicht null, er ist gering, also es bringt etwas, aber nicht das, was man sich häufig erhoffen würde. Und die zentrale Beobachtung ist insofern spannend, dass Empirie halt manchmal auch schmerzhaft sein kann. Denn wir müssen feststellen, dass Lehrpersonen nach der Reduzierung der Klassengröße häufig genauso unterrichten wie davor. Das heißt, sie ändern an ihrem Unterrichtsstil nichts, sie gehen nicht differenzierter vor, sie machen sich nicht mehr Gedanken über die Unterrichtsziele, sie versuchen nicht andere Methoden reinzuspielen, sondern sie machen halt das, was sie mit 30 Lernenden gemacht hätten, in der Regel häufig auch mit 25 Lernenden. Und das Lehrpersonen dann zu erklären, ist manchmal schmerzhaft, aber wenn man gute Beispiele hat, wird es auch für die nachvollziehbar, verständlich. Klassiker ist für mich auch immer in dem Kontext das Beispiel Feedback, weil Lehrpersonen gerne sagen, in kleinen Klassen kann ich doch mehr Feedback geben.
Ja.
Stimmt, wir können das auch feststellen. Wir können aber feststellen, dass Lernende häufig dann mehr von dem Feedback erhalten, das ihnen wenig bringt. Feedback auf der Ebene der Aufgabe und das entscheidende Feedback, nämlich Feedback auf der Selbstregulation, nicht automatisch stattfinden, sondern es erfordert das Umdenken der Lehrperson, erfordert auch das Infragestellen der eigenen Rolle, erfordert auch auf den Lernenden bewusst einzugehen und die kleine Klassengröße entsprechend zu nutzen. Sodass man in der Folge, und das ist dann die Quintessenz ja aus der Forschung, gar nicht so sehr sagt, dass Klassengröße nichts bringt, sondern Klassengröße kann ein ganz wirksamer Faktor werden, wenn ich als Lehrperson aufgrund meiner Professionalität in der Lage bin, die neue Situation so zu nutzen, dass sie für den Lernenden die größtmöglichen Effekte bringt.
Okay, schön, dass du den Faktor jetzt nochmal so ausdifferenziert hast, denn wahrscheinlich ist es genau der Faktor, der die meisten Diskussionen ausgelöst hat, gerade in der Praxis, einfach weil die Ergebnisse so kontraintuitiv sind. Ich finde aus psychologischer Sicht einen weiteren Faktor wahnsinnig interessant. Der stellt für mich das fast noch zentralere Missverständnis dar und das ist der Faktor der Persönlichkeit, weil gerade in der öffentlichen Diskussion und auch in der medialen Aufbereitung der HETI-Studie eine oder vielleicht die zentrale Botschaft war, auf die Lehrerpersönlichkeit kommt es an. Und für einen Psychologen ist der Begriff Persönlichkeit natürlich sehr klar definiert und zwar als unsere stabilen und wenig veränderbaren Eigenschaften, also das, woran wir wenig ändern können. Und wenn diese Persönlichkeit so zentral wäre, dann würde das bedeuten, ja eigentlich ist das, was ich mache, wenig verbesserungsfähig. Eigentlich kann ich an dem, was ich täglich tue, wenig verändern. So, und das wahnsinnig Interessante aus meiner Sicht ist, dass der Faktor Lehrer persönlich in der ursprünglichen Veröffentlichung überhaupt nicht vorgekommen ist. Und inzwischen hat der HETI ihn zwar aufgenommen, aber es zeigt sich, die Wirksamkeit der Lehrerpersönlichkeit auf den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern, der geht gegen null. Und im Wesentlichen besteht das Missverständnis, glaube ich, darin, dass eigentlich nicht die Persönlichkeit als sehr wichtig eingeschätzt wird, sondern das Verhalten von Lehrpersonen und über das Verhalten hinaus die Haltung. Und Die Haltung spielt in deiner Forschung eine sehr wesentliche Rolle. Und man muss ja dazu sagen, Haltung und Verhalten sind was gänzlich anderes als Persönlichkeit.
Ja, also der Faktor ist in der Tat ganz spannend. Und ich habe auch lang darüber nachgedacht, warum gerade in der Lehrerschaft ein so starkes Bedürfnis steht, diese Persönlichkeit hochzuhalten und wie das zusammenpasst mit den Forschungen dazu. Und ich glaube, auch da kann geisteswissenschaftliches Herangehen, ein theoretisches Herangehen sehr hilfreich sein, weil man feststellen muss, es gibt verschiedene Begriffe. Du hast das ein bisschen angedeutet. Wir haben auf der einen Seite den psychologischen Begriff der Lehrerpersönlichkeit, der häufiger an den klassischen Big Five gemessen wird. Also wie ist die Persönlichkeitsstruktur im Hinblick auf Neurozentrismus etc. etc. Und auf der anderen Seite es aber auch so einen philosophischen Begriff von Persönlichkeit gibt. Wenn ich jetzt mal kurz zurückgehe und sage, was ist Persönlichkeit? Stammt er eigentlich aus der Bestimmung des Menschen als Person mit zwei Säulen, der Personalität, der Individualität, Personalität als die Eigenschaften des Menschen, die ihn als Mensch definieren, wie die Offenheit, die Freiheit, die Dialogizität, das Suchen nach Transzendenz und das Reflektieren. Und auf der anderen Seite die Merkmale, die man zur Individualität zählt, wo das eigene individuelle Wissen, das Können, die Wertungen, die Einstellungen, die Überzeugungen, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, also all das, was mich als Einzelmensch von anderen Menschen unterscheidet. Und wenn man diese Individualität anschaut, dann muss man feststellen, die ist veränderbar. Auf die kann ich Einfluss nehmen. Die Personalität ist es nicht. Die hat ja jeder Mensch in gleicher Art und Weise. Aber die Individualität ist das, was sich verändern kann und wodurch sich also ein Mensch von seinen Mitmenschen in besonderer Art und Weise unterscheidet. Und der Reifegrad der Individualität wird nun aus philosophischer Sicht als Persönlichkeit bezeichnet. Also wenn man so möchte, mein ganzes Wissen, mein ganzes Können, meine Wertungen, meine Einstellungen, meine Überzeugungen, all das, was mich als Menschen zu Menschen macht, mich persönlich, kann ich philosophisch als Persönlichkeit fassen. Und das ist natürlich wichtig. Ja? Also ich stehe ja als Mensch vor der Klasse mit meinem Wissen, meinem Können, mit meinen Einstellungen, meinen Überzeugungen, meinen Wertungen, meinen Fähigkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten, meine Fähigkeiten auch zu spüren, wie sich Menschen fühlen, wie meine Aktionen auf sie wirken. Also all das, was hier wichtig ist, wird philosophisch unter Persönlichkeit gefasst. Und dann wird jede Lehrperson natürlich sagen, es ist wichtig, wie ich vor der Klasse stehe, weil es einen entscheidenden Einfluss hat.
Ja.
Nochmal auf der anderen Seite eben der psychologische Begriff der Persönlichkeit gemessen an den Big Five, wo man eben feststellen kann, dass diese bestimmten Persönlichkeitsmerkmale, die man hier gemessen hat, eben nicht so entscheidend sind, sondern es gibt andere Facetten, die weitaus wirksamer sind. Da deckt der philosophische Begriff einiges ab, um aber hier nicht in Schwierigkeiten zu kommen, haben wir in weiteren Ausführungen dann eben von der Kompetenz und der Haltung gesprochen,
ja,
im Hinblick auf die Pädagogik, die Didaktik und auch das Fachliche, das didaktische Dreieck so als Grundgerüst für dieses Professionalitätsverständnis genommen. Und dann können wir eben feststellen, es ist zum einen das Wissen, das Können im Fach, in der Pädagogik und in der Didaktik, aber gleichzeitig auch mein Wollen, mein Werten, also meine Motivationen, meine Motive, die hier mit hineinspielen, wie ich als Lehrperson agiere. Und damit wird es ein klares Professionsverständnis. Es ist nicht das, was mir Gott gegeben ist durch meine psychologische Persönlichkeit, die ja ein Stück weit ja fest ist, sondern es ist all das, was ich im Zuge eines Professionalisierungsprozesses verändern kann, wo ich mich entwickeln kann, wo ich mich auch ein Stück verbessern kann. Und darauf, glaube ich, ist der Fokus auch zu lenken, wenn wir hier von Lehrerprofessionalität sprechen. Und deswegen ist mir der Begriff auch weitaus lieber wie der durchaus ambivalente, mehrdeutige Begriff der Persönlichkeit. Es geht um Professionalität und die ist entscheidend für Unterrichtserfolg.
Ja, das finde ich eine ganz wichtige Klarstellung. Es geht eben nicht darum, was man ist, sondern es geht darum, was man tut und was man darüber denkt, was man tut.
Ganz genau, ja.
Anderes Thema. Im Moment haben die Schulen mehr denn je mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Du hast da mit John Hetty zusammen einen ausführlichen Blick auf die Wirksamkeit des Einsatzes digitaler Medien geworfen, auch auf Faktoren, die in Visible Learning noch nicht vorkommen. Und mich würde interessieren, in welche Richtung deuten eure Ergebnisse?
Ja, unsere Kernaussage ist Pädagogik vor Technik, weil wir eben feststellen können, dass die Technik zunächst mal ein Mittel ist, um bestimmte Sachen zu ermöglichen. Und aus der Forschung kann man über die letzten 30, 40 Jahre feststellen, dass das kein Selbstläufer ist, sondern wir wissen ganz genau, dass die Technik vor allem dann wirksam werden kann, wenn sie in pädagogischen Settings sinnvoll und reflektiert lernwirksam eingesetzt wird. Es gibt unzählige Beispiele und auch Studien, die nachweisen, dass es Nulleffekte, sogar negative Effekte haben kann. Und das ist vor allem dann darauf zurückzuführen, dass es hier am pädagogischen Setting einfach gefehlt hat. Und im Grunde bestätigt das, was wir über Medien ja allgemein schon wissen. Digitale Medien gliedern sich ja hier in der Geschichte ein. Wir haben es in der Pädagogik immer schon mit Medien zu tun, dass man sie eben versucht, sinnvoll in den Unterricht zu integrieren und mit entsprechendem pädagogischen Setting versucht zu verknüpfen.
Ein Gegenargument, das ich dazu schon öfter gelesen habe, ist, dass man im Prinzip nur die Wirksamkeit des Einsatzes von digitalen Hilfsmitteln in einem Prozess misst, bei dem dann am Ende aber wieder Fähigkeiten aus dem analogen Kontext geprüft werden und somit die Ergebnisse wenig Aussagekraft haben. Was meinst du dazu?
Ja, ich kenne diese Diskussion und das Beispiel, das du nennst, ist für mich schön, weil es untermalt diese Empiriefeindlichkeit in manchen Kontexten und auch gewisse Missverständnisse, was Empirie leisten kann und wie man sie verstehen kann. Nehmen wir mal als Beispiel einen Mathematikunterricht, der digital vonstatten geht, wo viel digitale Medien eingesetzt werden, um hier das Lernen zu optimieren. Für mich erschließt sich's nicht und deswegen halte ich es für ein Strohmann-Argument, dass man dann den Schluss daraus zieht, in einer analogen Prüfung müsste der Lernende dieses mathematische Wissen und Können nicht anwenden können. Das ist für mich völlig absurd. Wenn ich die mathematische Kompetenz habe, dann muss ich die im digitalen Kontext genauso am Rechner leisten und erbringen können, wie wenn ich später auf Papier bringe. Da darf doch das Medium später nicht darüber entscheiden, ob ich die mathematische Kompetenz sichtbar machen kann und zeigen kann oder nicht. Also dieses Verständnis ist für mich kein Argument. Von daher ist es auch bei den empirischen Studien an der Stelle gar nicht so entscheidend, wo letztendlich diese mathematische Kompetenz gezeigt wird, sondern es geht genau um die mathematische Kompetenz. Kann ich den Lernzuwachs feststellen mit Hilfe von digitaler Technik oder kann ich es nicht feststellen?
Okay, letzte Frage. Wenn du aus den ganzen empirischen Ergebnissen der HETI-Studie eine Kernbotschaft formulieren müsstest, wie würde diese lauten?
Ich würde gerne eine Kernbotschaft für alle Protagonisten gerne formulieren, weil für mich Visible Learning und die Empirie in alle Bereiche, die mit Schule zu tun haben, hineinwirken. Zunächst mal mit Blick auf Lehrpersonen. Ganz klar, wir müssen nicht nur Moden folgen und nicht nur Mythen folgen, sondern wir müssen Evidenz in den Unterrichtsalltag bringen. Dabei Evidenz nicht als Dogma sehen, sondern für uns Lehrpersonen immer als Selbstvergewisserung und als Irritation sehen. Weil wir so kommen wir in der Professionalisierung voran. Zweiter Protagonist, Bildungspolitik. Auch da gilt dasselbe. Wir haben hier häufig Oberflächendebatten. Es wird über Strukturen, es wird über Tablets, es wird über digitale Medien diskutiert. Wir wissen aber, dass entscheidend ist die Tiefenstruktur des Unterrichts, also die Qualität. Und da können wir eben auch diese Evidenzen helfen, hier entsprechende Maßnahmen aus bildungspolitischer Sicht anzustoßen. Und der dritte Bereich, für mich als Forschender auch ganz wichtig, die Theorien, die wir aufstellen, empirisch zu überprüfen, dass wir uns nicht nur auf irgendwelche schönen, schmücken Geschichten verlassen, sondern wirklich schauen, funktioniert das Ganze? Und das ist ein deutlicher Impuls auch aus Visible Learning. Und gleichzeitig aber auch bei jeder Empirie uns nicht verzetteln im Klein-Klein, sondern immer die Botschaft für die Praxis mitdenken. Und das halte ich ebenfalls für ganz wichtig, sodass Visible Learning für mich so der Impuls war, Evidenz in verschiedenen Kontexten zu denken, aber auch immer richtig zu verstehen, wo sind die Möglichkeiten der Empirie? Wo muss ich unbedingt mit rein, wo sind aber auch die Grenzen, wo ich einfach andere Zugangsweisen ebenso brauche?
Ich sehe es ganz ähnlich. Wenn man alle Ergebnisse auf das Wesentliche eindampft, dann landet man im Endeffekt bei den tiefen Strukturen der Unterrichtsqualität, wie sie ziemlich 1:1 in den aktuellen Modellen, wie zum Beispiel den 7Cs, abgebildet werden.
Ganz genau, sehe ich ganz genauso. Also ich habe auch jetzt in der jüngeren Arbeit und Beschäftigung versuche ich mal die 7Cs mit verschiedenen HETI-Faktoren zu bespielen und da trifft genau das zu, was du skizzierst. Das deckt sich genau mit diesen Quartellen von Unterrichtsqualität. Und das ist so ein Impuls für Lehrpersonen, für Forschende, aber auch für eben die Bildungspolitik, sich darüber Gedanken zu machen, dass die Strukturen, für die sie auch verantwortlich sind, aber auch zum Leben erweckt werden können.
Klaus Zierer, ich bedanke mich für das interessante Gespräch und es war mir eine Freude.
Ich bedanke mich ebenso, Ben. Vielen Dank für die Einladung.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.